Den Lothar, den habe ich ja kennengelernt, der war ja ein Kunde von mir. Und dann habe ich mit dem das gesprochen, dann hat er das auseinandergenommen und sagte, um Gottes Willen, wir müssen sofort einiges ändern. Ne? GmbHs umgewalt, Tochter, Mutterfirma gemacht und so weiter und so fort.
Ein guter Steuerberater wird dir niemals sagen, GmbH lohnt sich nicht, sondern Nein. wird Fragen stellen und wird sagen, wo willst du hin, wo willst du dich hin entwickeln, unter welchen Prämissen, was sind jetzt die Steps, wie bauen wir sowas auf und dann wird ein Schuh draus.
Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über 10 Jahren Unternehmertum im Handwerk.
Herzlich willkommen heute zum Handwerksschmiede Real Talk. Heute ganz besonderer Gast wieder mal, Solinger Unternehmer. Haben uns vor knapp 1,5 Jahren kennengelernt und seitdem arbeiten wir so ein bisschen zusammen. War schon beim Schmiedetag, aber stell dich doch mal gerne selber vor, Martin.
Jawohl. Mein Name ist Martin Schwarz, zur Stunde 42 Jahre, manchmal jung, manchmal alt, je nach Tagesform. Heute ist ganz gut. Ich bin Unternehmer seit mittlerweile 20 Jahren. Ich beschäftige mich mit dem Thema Finanzen, berate seit 20 Jahren Menschen zum Thema Finanzen mit dem Ziel, jemand vermögender zu machen. So, und das fällt mir umso leichter, je mehr Schwungwasser natürlich drin ist. Deswegen ist das Beraten von Unternehmern, das liegt mir halt am Herzen, weil man halt alle Möglichkeiten hat, selber zu gestalten, selber zu steuern. Das ist anders als beim Arbeitnehmer. Und so fällt es mir einfacher für meine Leute, für meine Kunden, aus 1,02 € zu machen.
Ja, jetzt ist es ja ganz oft so, dass man, wenn man sich selbstständig macht, ja auch vermögend werden möchte. Die meisten schaffen das aber ja nicht so richtig. Und heute wollen wir dieses Thema auseinandernehmen. Mit dir könnte ich jetzt natürlich über ganz, ganz viele Themen sprechen in Sachen ja, Finanzen, in Sachen Factoring, in Sachen Personalmanagement und so weiter. Wir werden aber heute so ein bisschen den Fokus ja auf Finanzen halten. Vielleicht so, okay, warum bräuchte man einen Kredit, warum bräuchte man keinen Kredit, wie baue ich überhaupt Vermögen auf? Darüber werden wir heute sprechen. Ich freue mich mega auf die Folge. Wir haben hier Real Talk, also wir brauchen kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern können wirklich richtig raushauen. Und ich möchte mit dir über eine Sache sprechen. Ich erinnere mich noch an deinen Vortrag beim Schmiedetag. Da ging es so um 5 Punkte, die ein Unternehmer unbedingt braucht und welche Fehler er vermeiden sollte. Mhm. Ja. Was war das nochmal?
Also, wir können jetzt alle runterrasten, wir können von Punkt zu Punkt gehen. Für mich am Anfang steht dieses Thema, dass die meisten, dass denen echt der Plan fehlt. Also keine Strategie, kein Plan. Die legen einfach los, die machen und das funktioniert am Anfang auch. Und irgendwann reißt man sich selber mit dem Arsch wieder alles ein. Entschuldige meine Wortwahl, du hast gerade gesagt.
Real Talk. Vom
Mund, genau. Also man reißt sich mit dem Arsch wieder alles ein, weil man die Sache nicht zu Ende denkt oder zumindest nicht über den Tellerrand hinaus denkt. Also wenn ich irgendwann Geld verdiene, Klassiker, ne? Ich muss den Unterschied zwischen Brutto und Netto wissen, ich muss wissen, dass irgendwann das Finanzamt kommt, ich muss irgendwann wissen, wie man mit Sozialversicherungsbeiträgen umgeht. Und wenn ich das nicht mache, dann haut es mir irgendwann den Boden unter den Füßen weg. Und das ist halt der Grund, warum die meisten irgendwie so in der Range zwischen 3 und 5 Jahren ihrer Selbstständigkeit aus Maul fliegen.
Jetzt denken die meisten natürlich am Anfang nicht über strategische Planung, sondern, also ich kann mich mal erinnern, wie ich gestartet bin. Am Ende, Chef hat genervt, ich fahre zum Gewerbeamt, melde Gewerbe an und dann lege ich los mit gar keiner Ahnung. Ich habe das ganz gut gemanagt bekommen, weil ich dann nachgelagert gemerkt habe, okay, da fehlen gewisse Sachen. Aber jemand, der jetzt ja sich noch nicht mit Beratung, mit ja strategischen Planung beschäftigt hat. Auf welche Punkte sollte man am Anfang auf jeden Fall achten, damit das nachgelagert nicht in die Hose geht?
Also aus meiner Sicht das Allerwichtigste, und ich probiere halt immer so Bilder zu bauen oder Geschichten zu erzählen, um das greifbarer zu machen. Ich habe 2 sowas von linke Hände. Wenn ich jetzt überlege, zu Hause bei mir selber was zu machen, dann kann ich loslegen und machen. Dann kommt die Frau um die Ecke, guckt sich die Scheiße an, haut mir eine runter und sagt, ja. So, das sind halt diese Schmerzen, die man am Anfang irgendwie, die habe ich selber gehabt, die hast du gehabt, die haben viele gehabt. Je eher man merkt, dass man halt mit Leuten sprechen muss, die den Weg schon ein bisschen gegangen sind oder Plan haben von dem, was es benötigt, sich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden, desto eher werde ich zumindest auf verschiedene Sachen hingewiesen. Das heißt, das A und O aus meiner Sicht ist, holt euch jemanden an die Seite, der entweder idealerweise schon irgendwo da ist, wo ihr hinwollt. Also jemand, der schon ein paar Meter gemacht hat, jemand, der erfolgreich im Business unterwegs ist, kann ja auch eine andere Branche sein, ist ja scheißegal. Wichtig ist nur, unterhaltet euch nicht mit dem Schwippschwager der Oma, der seit 20 Jahren bei Bayer ist und sein Gehalt bekommt, wenn ihr in eine komplett andere Richtung wollt. Das ist eigentlich das, worum es geht.
Ja, aber jetzt sind die meisten ja so gepolt, also vor allen Dingen im Handwerk sind die meisten ja so gepolt, ich sag mal, 80% aller Handwerker, die sagen, brauche ich alles nicht. So, okay, brauchst du jetzt alles nicht? Worauf sollte er dennoch achten? Also sag mal so 2 bis 3 Punkte, was wichtig ist, um strategisch vernünftig vorzugehen, wenn man einen Betrieb aufbaut.
Ja, also das A und O ist, seine Kosten erstmal im Griff zu haben. Ne? Zu gucken, was baller ich mir an die Backe, was hole ich meinen Fixkosten rein und ist das realistisch, dass ich das an Umsatz wieder rauskriege? Erster Punkt. Und dann muss ich natürlich schauen, dass das, was ich letzten Endes hintenrum ans Finanzamt abdrücken muss, also das, was aufs Konto kommt, ist ja nicht der Gewinn, sondern, und das kann ich mir nicht dann auch netto rausziehen. Ich kenne so viele, die wirklich vor die Pumpe geeiert sind und sich jeden Monat direkt am Anfang irgendwie 5, 6, 7K rausnehmen und dann irgendwann mal zum Steuerberater gehen und der sagt, ach du Scheiße. So, und dann kommt das Finanzamt und rappelt. Und in dem Moment, wenn ich da nicht Cash bin, wenn ich nicht flüssig bin, dann habe ich halt ein Riesenproblem. Wenn ich dann noch so behindert bin und mich nicht, Entschuldige, mich auch nicht um meine Krankenversicherung gekümmert hat, dann kommt im Zweifelsfall, kommt nach 2 oder 3 Jahren das Finanzamt, will rückwirkend für 2 Jahre Steuern nachgezahlt bekommen, Vorauszahlung fürs dritte Jahr und auf Basis des Steuerbescheides kommt dann auch die Krankenversicherung, wenn ich in der gesetzlichen noch bin, und hält auch nochmal die Hand auf. Und das ist der Moment, wenn dann 50, 60, 70.000 Euro über den Tisch fliegen und ich habe den nicht.
Du hast ein Problem.
Dann habe ich ein richtiges Problem, beziehungsweise dann mache ich den Laden zu. So, und das einfach von vornherein einfach mal in der Liquiditätsplanung mit reinnehmen, ein ganz wichtiges Wort. Viele hören da auf dem Steuerberater. In 9 von 10 Fällen hast du Pech, wenn du das tust. Es gibt sehr, sehr gute Steuerberater. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die sind Lakaien des Finanzamtes, sage ich immer. Die geben auf deine Steuererklärung ab. Und wenn ein Beleg fehlt, dann machen die du, das können die. Aber strategisch auch mal junge Leute, die gründen, an die Hand zu nehmen. Das machen halt die wenigsten.
Was hältst du von quasi so Kontenmodelle? Also in einer kleinen Firma auch, die, weiß ich nicht, jetzt, weiß ich nicht, so 50.000, 60.000, 70.000 Euro Umsatz macht im Monat mit 2, 3 Mitarbeitern. Die meisten arbeiten, das kriege ich ja tagtäglich mit einem Konto. Geld kommt rein, dann muss ich Geld wieder ausgeben und so weiter. Und am Ende des Quartals oder am Ende des Jahres wird gesagt, hey, pass auf, das muss zahlen, so und so sieht's aus und jetzt habe ich die Kohle nicht da. Ja. Ich habe relativ früh damit angefangen mit diesen Kontenmodellen, einfach um einfach Liquidität aufzubauen, aber auch Steuerrücklagen zu schaffen und zahle da auch immer fleißig ein bisschen mehr ein, sodass es auch eine kleine Spardose ist. Ja. Was gibt es dort für Modelle oder so ein ganz einfaches Modell, was man jetzt hier so kurz im Podcast anschneiden könnte, was sollte man machen?
Das Thema ist immens wichtig. Ich will es nicht zu einfach halten und für einen Unternehmer ist es ganz individuell je nach Unternehmung gestrickt, aber ich rate schon einer privaten Person mit mehreren Konto unterwegs zu sein, dass ich ein Konto habe, wo ich meine Einnahmen von meinen Fixausgaben und meinen variablen Ausgaben trenne, damit ich halt einen Überblick habe, was habe ich an Fixkostenapparat in Bezug zu meinen Einnahmen und wo geht denn die andere Kohle hin? Viele wissen halt gar nicht, wo die Kohle hingeht und das schon bei Privatpersonen. So, und als Unternehmer ist es ja nochmal wesentlich komplexer. Das heißt, da brauche ich vielleicht das ein oder andere Konto mehr, wo dann halt auch Steuerrücklagen drüber fließen. Ne? Also da muss ich einfach einen Fokus drauf haben und mich da strategisch planerisch aufstellen.
Ja? Jetzt habe ich auch schon öfter gehört, wir geben diesen Input ja hier auch raus bei der Handwerksschmiede und dann gehen sie zum Steuerberater, stellen, ach, brauchst du halt nicht.
Das ist mein Lieblingsthema. Brauchst du das nicht. Genau. Jetzt kommen wir so nach und nach, wenn es okay ist,
überspringe ich den
Punkt. Ne? Das ist so der Klassiker. Wenn du erfolgreich sein willst als Unternehmer, macht es aus meiner, bist du mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn das Business läuft, wenn du als Einzelunternehmer unterwegs bist, wenn du keine GmbH gründest. So. Und das ist auch so der Klassiker, wo der Steuerberater sagt, brauchst du alles nicht. Weil der guckt halt, ab wie viel Gewinn lohnt sich eine GmbH, wann ist der Break-Even von der Steuerlast, und fundiert seine Aussage basiert halt auf dieser banalen Rechnung. Da ist das ganze Thema Haftung ist aber nicht mit drin. Da ist das ganze Thema Gestaltung nicht mit drin. Da ist das ganze Thema wirklich Spielchen mit dem Finanzamt zu spielen und selber festzulegen, wann versteuere ich was? Wann hole ich mir wie was raus? So. Und wenn ich dann halt nur das anhand des Steuersatzes berechne, ob sich eine GmbH lohnt oder nicht, das ist viel zu kurz gesprungen. Ne? Und deswegen, ja, Steuerberater ist wichtig und am Anfang ist es wie so ein Arzt, so ein Gott in Weiß, weil der einen Kittel anhat und der Steuerberater, viele Leute sind dem hörig. Es gibt sehr, sehr gute, aber die planen dann halt auch. Und ein guter Steuerberater wird dir niemals sagen, GmbH lohnt sich nicht, sondern man wird Fragen stellen und wird sagen, wo willst du hin, wo willst du dich hin entwickeln, unter welchen Prämissen, was sind jetzt die Steps, wie bauen wir sowas auf und dann wird ein Schuh draus.
Ja, vor allen Dingen, wenn man ja dann auch mehrere Unternehmen hat und so weiter, macht das ja erst recht Sinn, da gewisse Sachen nochmal anzudocken. Ja. Bei mir war es, ich habe jetzt vor 3 Jahren Steuerberater gewechselt. Mhm. Und
du hast einen sehr guten übrigens.
Ja, ich weiß. der Vorige, den habe ich vielleicht einmal im Jahr gesprochen. Mhm. Und am Ende hat sich herausgestellt, die Zahlen, die dann wirklich da drauf standen, waren gar nicht die Zahlen, die wir eigentlich wirklich einnehmen, weil der so viel falsch gebucht hat und so weiter und so fort, dass man nachgelagert auch ein fettes Problem bekommen hätte, hätte ich das nicht gemerkt, weil das hat halt nicht gepasst, ne? Mit Konto und was da draufsteht, habe ich gesagt, das kann ja irgendwie nicht sein. Und den Lothar, den habe ich ja kennengelernt, der war ja ein Kunde von mir und dann habe ich mit dem das gesprochen, hat der das auseinandergenommen und sagte, um Gottes Willen, wir müssen sofort einiges ändern, ne? GmbHs umgewalt, Tochter, Mutterfirma gemacht und so weiter und so fort, damit man, und vor allen Dingen, wenn man ja noch mehr Geld verdient als am Anfang, dann ist es ja noch umso wichtiger, solche Sachen anzugehen.
Ja, das ist A und O. In dem Moment, wo dein Baby, wo dein Business mehr Geld abwirft, als du zum Leben brauchst, brauchst du zwingend eine GmbH und ich sage sogar, brauchst zwingende Holding oben drüber, wo du dann halt andere Sachen nochmal spielen kannst oder Schwester, Tochter, Unternehmen etc. pp. Andere Beteiligungen spielen kannst. Ja. Das ist das A und O. So, und da kommen die meisten Steuerberater von selber nicht drauf oder stoßen es
nicht
von selber nicht an.
Weil es ja Arbeit.
Ist Arbeit und das ist so ein, da bin ich halt Verfechter von. Wir haben in der Schule, lernt keiner was über das Thema Finanzen, über das Thema Steuern. Das ist gesellschaftlich nicht gewollt, dass die Leute den Kopf einschalten und so ein bisschen das System für sich nutzen, sondern das System nutzt die Leute. So sind wir unterwegs.
Wie wichtig ist es, sich denn schon vorher damit zu beschäftigen, anstatt erst, also die meisten, wo ich das mitbekomme, die beschäftigen sich erst mit sowas, wenn sie ein fettes Problem haben. Finanzamt will Geld, irgendwie passt was nicht, die Zahlen auf der BWA sind ganz anders wie auf dem Konto, irgendwie passt die Kohle nicht und wie Sachen gebucht werden. Und dann fangen sie erst an zu rattern und denken, okay, was ist hier los? Wie wichtig ist es eigentlich vorgelagert, solche Sachen einfach zu erkennen?
Extrem wichtig. Es gibt so einen schlauen Satz, früher und später denken. jetzt kommen die ganzen Parolen hier.
Ja.
Nee, Spaß beiseite. Ich muss wirklich wissen, wo will ich hin? Und dann muss ich halt auch wissen, welche Themen brauche ich denn? Welche Skills muss ich denn als Unternehmer entwickeln? Und das Thema Finanzen, das Thema Steuern, aus meiner Sicht, gehört, egal was du machst, ob du ja Betonbauer bist, ob du eine Kfz-Bude hast, ob du Unternehmensberater wirst, das Thema ist elementar wichtig. Und damit muss ich mich beschäftigen. Ich sollte einen Podcast hören, ich soll ein Buch lesen, ich kann mir ein Coaching holen, ich kann mich mit Leuten unterhalten. Ich muss am Anfang, idealerweise bevor ich loslege, schon mir im Klaren sein, mit wem will ich diesen Weg gehen oder bei wem zapfe ich mir diesen Input an.
Das ist ein Punkt der strategischen Planung. Jetzt gibt es natürlich noch mehrere Punkte in der Planung, wie ich wachsen möchte, welche Ziele ich habe. Wir haben immer wieder gemerkt, was ein großes, großes Thema ist, ist einfach schlechtes Personalmanagement.
Yes.
Vor allen Dingen im Handwerk. Das ist ja meine tägliche Aufgabe, die Geschäftsführer im Handwerk ja zu ermutigen, ihre Betriebe besser zu machen, damit wir unser Personal halten können, nicht nur gewinnen können, sondern auch halten können und vor allen Dingen das auch der Jugend wieder schmackhaft machen. Was für Erfahrungen hast du da im schlechten, also du hast ja wahrscheinlich schon ein paar Firmen betreut, auch einiges erlebt. Was macht schlechtes Personalmanagement mit einem Betrieb?
Also ich gehe mal einen Schritt davor. In dem Moment, wo ich führen möchte, also wo ich Personal habe, muss ich erstmal selber mit mir klarkommen. Die meisten kommen selber nicht klar, wollen aber Leute führen. Das ist so der erste Punkt, der mir immer auffällt. So, das heißt, ich brauche ein paar Skills. Wenn ich mit Leuten nicht umgehen kann oder noch nie irgendwie was von Führung gehabt habe und auf einmal stehen da 5 People, dann muss ich denen ja irgendwas vermitteln.
Ich bin doch in der Meisterschule gewesen.
Ja, genau. Am Arsch. Entschuldigung.
Ja.
Nee, also ich muss mir was zum Thema Führung aneignen. Das gehört genauso dazu, wenn ich Unternehmer werden will und Leute führen will, wie das Thema Finanzen, wenn ich was aufbauen will, wenn ich was reißen will. So, und wenn ich davon noch nie was gehört habe, dann sollte ich zumindest mal ein Buch lesen oder ein Seminar besuchen oder, weil das Teuerste, was du machen kannst, ist Trial and Error. So, und das Schlimmste ist ja, in dem Moment, wo du nicht gut mit Leuten kannst, wo du nicht gut kommunizierst, In dem Moment hast du ja auch eine Unternehmenskultur, die du nicht haben willst. Und da kannst du dir, egal was für Benefits überlegen, oder du kannst auch mit Gehältern um dich schmeißen, wenn die Kultur scheiße ist und die Leute sich nicht ernst genommen fühlen, nicht abgeholt fühlen, dann kannst du die besten Leute haben, du verbrennst die. Das heißt, das ist erstmal so die Basis, das ist die Grundvoraussetzung. So, und dann sollte ich mir natürlich als Unternehmer überlegen, welche Leute brauche ich denn? Was müssen die denn für Stärken haben? Und da bist du mehr im Thema, was jetzt eure Branche angeht, als ich das bin. Aber ich muss halt wissen, dass wenn ich nur Leute ins Unternehmen hole, die mir sympathisch sind, weil die so ticken wie ich, dann habe ich irgendwann nur so Leute wie mich rumlaufen. Ich brauche aber vielleicht noch andere Skills. Also ich muss mir schon überlegen, welche Skills brauche ich an welcher Position. So, und dann geht es natürlich darum, wie funktioniert ein vernünftiges Onboarding, wie ist die Einarbeitung, wie binde ich die Leute auch, wie hole ich die Leute halt auch emotional ins Unternehmen, damit die nicht Dienst nach Vorschrift 9-to-5 machen, sondern halt auch fürs Unternehmen brennen. Und das schafft ihr hier sehr, sehr gut und das gibt ihr sehr, sehr gut weiter.
Ja, wir reden immer von Unternehmer und Unternehmen, aber ein Unternehmer oder Unternehmen gibt es ja gar nicht ohne Mitarbeiter. Genau. Weil dann hast du ja kein Unternehmen und auch keine, bist ja auch kein Unternehmer. Genau. Zum Thema Onboarding, weil du es gerade gesagt hast. Ich habe bei mir richtig krass gemerkt, also bis vor 3 Jahren hatte ich so ein kleines Onboarding, ja, wo dann immer wieder Rückfragen kamen von Mitarbeitern. Mittlerweile bei der Handwerksschmiede vor allen Dingen, im Handwerk ist es ein bisschen noch schwieriger, aber auch dazu habe ich eine richtig geile Onboarding-Masterclass gemacht, die man erwerben kann für ganz kleines Geld. Also Leute, hier Link rein und kaufen. Ne? Ich habe gemerkt, ein Onboarding bei mir, bei der Schmiede geht so 3 bis 4 Wochen, wo der wirklich nur ongeboardet wird, sich Videos anguckt, wie sind die Prozesse hier, jede Abteilung durchläuft. Und die Mitarbeiter, zum Beispiel, bestes Beispiel ist jetzt der Antonio, das ist jetzt mein neuer Marketer, der ist jetzt seit 3,5 Monaten bei mir. Den konnte ich nach 6 Wochen auf meine Kunden loslassen und der kann die in seinem Spezialgebiet Marketing, Mitarbeitergewinnung, Neukundengewinnung, kann er die schon vollends beraten, weil er halt ein super Onboarding hatte. Ja. So verdienen ja Mitarbeiter viel schneller Geld, als wenn man immer nur Sachen zuruft. Ja? Das ist ja ein ganz, ganz großes Problem. Ja. Jetzt quatschen mich die meisten voll, ihr habt keine Zeit dafür.
Ja, der Klassiker.
So, wie kriegen wir die Leute dazu hin, das ist eine schwierige Frage, das zu checken, dass am Ende ich mehr Zeit investieren muss in etwas erstmal, damit ich nachgelagert mehr Zeit für mich gewinne. Wie kriegt man die Leute dahin, dass es Klick bei denen macht? Also was muss passieren oder warum sind die so resistent, was sowas angeht?
Manche Leute müssen das halt einfach am eigenen Leib erfahren, weil du kannst denen viele Sachen 3000 Mal erzählen, die schnallen es halt nicht. Wenn ich keine Zeit zum Tanken habe, dann bleibe ich irgendwann auf der Strecke und roll aus am Seitenrand.
So, egal, was für ein Auto ich habe.
Ich kann den dicksten Bugatti fahren, ohne Sprit ist halt scheiße. Oder wenn ich irgendwie den Reifendruck nicht auffülle und dann irgendwann einen Reifenplatzer habe. So, das heißt, die Basics, und das ist für mich absolut elementar, wenn ich die Leute einfach auf die Bahn schiebe, ohne dass die sattelfest sind in dem, was die tun, und ohne dass die halt auch ganz genau wissen, was erwartest du als Chef von denen. Das ist ja das Allerwichtigste, dass die das, was du willst, umsetzen und nicht da ihr eigenen Freestyle am Anfang reinbringen ohne Erfahrung. Nur so wird ein Schuh draus. Weil ansonsten verbrennst du die Leute. Du bist unzufrieden, die Leute sind unzufrieden, die Ergebnisse sind scheiße.
Ja, die Qualität des Betriebes wird halt auch immer schlechter und immer schlechter, ne, desto größer du wirst. Also bei uns ist ja sehr extrem, wir wachsen ja sehr, sehr schnell, müssen immer wieder neue Mitarbeiter einstellen, die schnell performen müssen, damit der Qualitätsstandard einfach bleibt. Ne? Genau. Egal, ob du jetzt 5 Kunden betreust, 50 Kunden oder 150 Kunden.
Ja, du würdest nie einem, und das zeichnet euch ja auch aus, du würdest nie einem neuen Mitarbeiter nach 2 Wochen sagen, und jetzt mach einfach mal, ich habe keine Zeit.
Das funktioniert.
Sondern der muss ganz klar wissen, das ist das Gerüst, ihr arbeitet viel mit Checklisten, also prozedural, und das ist halt wichtig. Wichtig ist aber auch, wenn ich jemanden habe, wo ich merke, ey, der tickt ein bisschen anders, der braucht nicht nur eine Checkliste, sondern der muss auch mal so ein bisschen links und rechts in den Spielraum belassen werden. Ich habe da mal ein gutes Gefühl für. Ist das Schlimmste, den in solchen Strukturen zu verhaften, sondern manche Leute auch mal so ein bisschen performen lassen. Und das sind dann die geilsten Überraschungen, das ist meine Erfahrung.
Ja, auf jeden Fall. Also das merke ich auch immer wieder. Ja. Weil die einfach sich selber entfalten können.
Genau, so. Ansonsten ist es zu eng, das Korsett, aber die Mischung muss halt passen.
Ja, es ist ganz oft so, das kriege ich auch oft bei unserem Partnerbetrieb mit. Der Unternehmer, der hat sich entwickelt, der nach 6-7 Monaten, ne, der weiß ganz genau, was er will. Und dann kriegt er das nicht implementiert, ne, weil er alleine diese Vision hat oder diese Ziele. Aber es ist ja nun mal so, und es ist halt so, dass ja nicht jeder Mensch dafür gemacht ist, selbstständig zu sein, sondern es gibt ja auch Menschen, die sind zufrieden damit, auch Angestellter zu sein, vernünftig ihr Geld zu bekommen, vernünftig bezahlt zu werden, ihre 8 Stunden zu machen. Das ist ja vollkommen okay. Aber auch diese Mitarbeiter, die müssen ja irgendwie ein Ziel verfolgen. Also erstmal ein persönliches Ziel, im Betrieb ein Ziel. Wie kriegt man das hin, sodass Mitarbeiter sich vollends ja mit der Firma identifizieren? Also du hast ja auch ein paar Mitarbeiterchen, viele Mitarbeiter. Wie hast du das hinbekommen, also aus deiner Erfahrung?
Das A und O ist, glaube ich, das Thema Unternehmenskultur. Wenn du eine Kultur hast, wenn du eine Stimmung hast, wo man positiv, wo man wertschätzend miteinander umgeht, wo man halt die Leute auch mal zum gewissen Teil sich entwickeln lässt, denen halt auch mal einen Weg aufzeigt, pass mal auf, auch die Leute mal abholt, was ist dir wichtig, wo siehst du dich in 2, in 3, in 5 Jahren, bei uns im Unternehmen, wo hast du Bock drauf, wo hast du keinen Bock drauf, also ein offenes Wort verliert, das ist, glaube ich, das A und O. So, natürlich kann man mit Zielvereinbarungen arbeiten, natürlich kann man mit Benefits arbeiten, das ist alles gut, das ist alles schön, aber wenn eine Empathie, wenn Vertrauen da ist, wenn eine Stimmung untereinander da ist, die alle zielgerichtet in dieselbe Richtung läuft, ich glaube, dann bist du gut unterwegs.
Ja, vor allen Dingen am Anfang, wenn du noch alleine unterwegs und so die ersten 2, 3 Mitarbeiter einstellst, ist ja immens wichtig, dass du da Mitarbeiter an der Hand hast, die das gleiche Ziel verfolgen und am Ende ja fast mehr in den Betrieb reingeben als man selbst. Ja, das war ja bei mir auch nicht anders. Also viele denken jetzt, ja, der macht das schon 10 Jahre, so wie der das aufgebaut hat. Wir haben ja auch erst vor 3 Jahren gestartet. Ja. Ne, so, und die ersten 3 Mitarbeiter, das war Daniel, Gabri, Manu, die haben halt, die sonntags mussten wir Schmiedetag aufbauen, da gab's kein Geld. Oder ne, da habe ich gesagt, hey, da müssen wir jetzt heute mal eine Nachtschicht einschieben und so weiter und so fort. Das haben die alles gemacht.
Aber die wissen warum. Warum war? Du hast eine Vision vorgegeben. Du hast gesagt, ja, ich habe die und die Idee. Und Menschen, egal wo du hinhörst, wollen immer Teil eines großen Ganzen sein.
Ja.
Die wollen immer dazugehören. So, und je mehr du die Leute, je besser du die Leute mitnimmst, je mehr du die Leute auch mitgestalten lässt, eigene Ideen umsetzen lässt, desto mehr sind die emotional dabei und dann geht es nicht darum, am Ende des Monats Geld zu verdienen, dann geht es darum, gemeinsam was Geiles aufzubauen,
ja,
und einfach ein größeres Rad zu drehen.
Und dann muss man natürlich auch immer wieder ein bisschen Flexibilität bewahren, finde ich, also was heißt bisschen, du musst Flexibilität bewahren, weil wenn du jetzt relativ zügig wächst, so wie wir das gemacht haben, kannst du natürlich nicht wie noch am Anfang damit umgehen, sondern klar, dann gibt es klare Regeln, klare Arbeitszeiten mit Zeitmanagement und so weiter, sodass die Bestandsmitarbeiter vom Anfang merken, okay, da findet eine Entwicklung statt, aber neue Mitarbeiter sehen, okay, das ist jetzt nicht einfach nur ein Startup, wo Chaos drin ist, sondern die haben wirklich in 2, 3 Jahren was Geiles aufgebaut. Finde ich im Büro einfacher als auf der Baustelle, das Ganze umzusetzen, ehrlich gesagt. Nichtsdestotrotz funktioniert das sehr, sehr gut, indem man Mitarbeiter, und das machen die meisten Handwerker ja falsch, die sprechen erst mit Mitarbeitern, wenn irgendeine Scheiße passiert ist, irgendwas in die Hose gegangen ist, eine Baustelle schiefgelaufen ist, Karre kaputt ist, was auch immer, dann fangen die erst an, mit den Mitarbeitern zu sprechen, erstmal draufzuhauen,
genau,
ja, und dann irgendwie da versuchen zu klären. Warum machen die meisten das nicht vorab?
Das ist eine gute Frage, musst du mich nicht fragen. Ich habe irgendwann mal ganz am Anfang gelernt, erwische deine Leute, deine Mitarbeiter dabei, wie sie was gut machen.
Ja.
So, und dann lobe. Und lobe insbesondere vor Publikum. Das ist immer ganz geil. Ne, weil die Leute fühlen sich wertgeschätzt. So, was machen die meisten genau falsch? Wenn es drauf zu hauen gibt, dann am besten, wenn auch alle drumherum stehen.
Mhm.
Und das ist eigentlich genau das, wie du deine Unternehmenskultur zerstörst.
Mhm.
Also du musst wirklich wertschätzen und halt auch ganz bewusst darauf achten, was machen die Leute gut. Worauf werden wir in der Schule getrimmt? In der Schule werden die Fehler gezählt. Wir haben eine Fehlerkultur,
ja,
in
Deutschland. Richtig.
Wir müssen es andersrum machen.
Ja, voll. Sehr geil. Sehr guter Input. Lass uns mal über das fehlende Finanz-Know-how sprechen. Was wir haben wir ja schon ein bisschen angeschnitten. Aber auch darüber sprechen, und ich kenne es auch tagtäglich, kriege ich das mit, dass die Leute Angst haben, gewisse Finanzierung einfach mitzunehmen, um gewisse Sachen aufzubauen und alles quasi aus den eigenen Mitteln aufbauen wollen. Habe ich auch so gemacht, aus eigenen Mitteln, habe nie irgendwie eine krasse Finanzierung gemacht. Wir haben mal vor ein paar Monaten darüber gesprochen, dann habe ich mich wieder dagegen entschieden, weil ich sage, okay, das mache ich selber. Aber warum halten das die meisten Leute für schlimm? Und warum kann man sowas auch easy machen?
Also das liegt halt auch irgendwie so in der deutschen Kultur. Ich sag mal, in anderen Kulturkreisen, Amerika ist gang und gäbe, man leiht sich Kohle, um was zu starten. So, man holt sich Kohle von Investoren, von Family and Friends, von Banken. Es ist vollkommen normal, mit Fremdkapital zu arbeiten. Hier in Deutschland ist es irgendwie verpönt, ich weiß nicht warum, und jeder wuschelt irgendwie so vor sich entlang. Aber in dem Moment, wo ich doch eine geile Business-Idee habe, wo mein Business auch schon anfängt zu wachsen, zu skalieren, in dem Moment ist Fremdkapital ein brutaler Hebel. Ich muss natürlich, es muss Hand und Fuß dahinter sein, deswegen verlangen Investoren oder Banken logischerweise auch einen Businessplan. Die wollen wissen, was habe ich vor, womit plane ich, was halt aber auch zwingend notwendig ist, um zu wachsen. So, und aus meiner Sicht ist Fremdkapital ist der Booster schlechthin, wenn du eine Idee hast, die funktioniert, hol dir Geld rein, um nochmal viel, viel mehr zu skalieren, um dir Wissen einzukaufen, um dir Leute einzukaufen, um dir Skills einzukaufen. Von mir aus, um anzukaufen, ist scheißegal. Wichtig ist, wachse. Und wachsen ist umso einfacher, je mehr Kapital ich habe. Und wenn ich nicht die Million selber irgendwo habe, aber eine brauche, dann besorge ich mir die.
Dabei unterstützt du ja auch.
Ja.
Weil die meisten gehen ja irgendwie zur Hausbank. Da gibt es oft nicht so geile Konditionen, die sind nicht offen für solche Geschichten. Wie unterstützt du denn dabei?
Ja, ich will auch mal für den einen oder anderen Banker eine Lanze brechen, also sind nicht alle schlecht. Es gibt auch sehr, sehr gute Banken, sehr, sehr gute Firmenkundenabteilungen. Aber letzten Endes, wir haben quasi eine externe Plattform, wo wir sagen können, Unternehmer XY braucht Kapital in Summe, sagen wir als Beispiel 100, 200, 500.000. Und dann sind bei uns die Wege relativ einfach. Ich gebe quasi eigentlich nur deine Firmendaten ein auf dem Online-Portal. Der zieht sich im Hintergrund Krefo etc. pp. Das heißt, sind ja alle Daten vorhanden. Klammer auf. Das Bescheuerste, was du machen kannst. Ich weiß nicht, wer von euch mal so einen Brief von der Krefo bekommen hat. Ich habe dir die ersten Jahre nicht geschnallt, was das ist. Einfach in den Müll geschmissen. Das ist das Bescheuerste, was du machen kannst, weil jede Bank, jedes Leasinginstitut, sogar Zalando oder irgendwelche anderen greifen auf diese Auskunft ein, wie Schufa, Kreditreform etc. pp. Zurück. Und wenn die Daten da drin gut sind, bedeutet das, ich kriege einfach Geld und zu besseren Konditionen.
Mhm.
Das heißt, bevor ich einen Unternehmer eine Finanzierung besorge, gucke ich erstmal, wie ist denn der getrackt, wie ist es denn der geratet. So, und wenn das Rating nicht passt, dann ist es schon ganz, ganz oft vorgekommen, dass wir innerhalb von 24, 36 Stunden sein Krefo-Rating in eine Range bekommen, wo der Unterschied ist, er kriegt die 100.000 oder 100.000 nicht. Mhm. Wenn ich einfach so platt anfrage oder zu meiner Hausbank renne, jo, dann ist es ein Friss oder Stirb. Oder die Hausbanken, habe ich auch schon oft gesagt, ja, lieber Unternehmer, wenn du bei uns, wenn du die 100.000 willst, dann musst du aber hier noch irgendwie für 800 Euro Altersvorsorge machen. Also diese schönen Koppeldinger, die eigentlich verboten sind.
Ja,
aber
ja.
So, und bei uns ist es relativ simpel, auf dieses Portal aufgesetzt. Die Banken bewerben sich quasi auf deine Anfrage. Ich habe eine Kondition, ich habe ein Angebot innerhalb von 20 Sekunden. So, und wenn das passt, wenn du sagst, es passt für dich, dann schieben wir eine BWA hinter, dann packen wir den letzten Jahresabschluss hinter und dann hast du innerhalb von 24 Stunden eine Kreditentscheidung, innerhalb von 48 Stunden Geld auf dem Konto.
Relativ zügig.
Relativ zügig, extrem unkompliziert.
Mega. Nicht nur für Wachstum gedacht, sondern auch vielleicht für Krisenzeiten, schlechte Zeiten?
Sowohl als auch. Ne? Man kann natürlich situationsbezogen investieren. Ich kann aber auch sagen, ich habe keinen Verwendungszweck und brauche jetzt einfach mal Liquidität. Wenn die Zahlen, wenn die Rahmendaten stimmen, wenn das Rating gut ist, kein Problem, dann wird das funktionieren. Wenn nicht, wird die Bank einem das schon sagen. Ich kann es jetzt zumindest mal probieren. So, und das gilt nicht nur für Finanzierung, das gilt auch für Leasing, für Mietkauf, wenn ich jetzt irgendwelche Investitionen in Maschinen mache. Klar, ich kann alles Cash bezahlen, ich sollte aber auch immer auf die Abschreibungsdauer achten. Und so sollte ich, das wird dir jeder gute Steuerberater sagen, so sollte ich dann auch idealerweise finanzieren.
Mhm.
Wenn ich heute 100.000 Euro Cash für eine Maschine hinlege, schreibe die aber über 10 Jahre ab, habe ich ein Steuerproblem, wenn ich nicht genügend Liquidität habe.
Da muss man sich mit beschäftigen.
Das sage ich dir.
Ja, das sage ich dir. Das ist nicht ohne.
Ja.
Jetzt habe ich hier noch einen Punkt stehen, wo ich gar nicht weiß, was wir damit meinen, aber vielleicht weißt du das. Auf Sicherheit spielen.
Ja, das ist ja genau das, was wir eben angesprochen haben. Dass ich mal die Eier haben muss und die Eier auch auf den Tisch legen muss und was anschiebe. Es ist eine Überwindung, mir mal irgendwie 100, 200, 500.000 Euro für eine Investition zu leihen. Aber wenn ich doch von meiner Idee überzeugt bin, dann wird es doch funktionieren. Und in dem Moment, wenn ich halt immer auf Nummer sicher spiele, bleibe ich im Angestelltenverhältnis. Oder bleib halt ein kleiner Einzelkämpfer oder bleib mit meinen 2-3 People irgendwie unterwegs. Hauptsache, ich habe nicht irgendwie ein großes Risiko, was ich irgendwie mit mir rumschleppe.
Also eins habe ich gelernt die letzten Jahre. Mhm. Wenn ich auf Sicherheit gespielt habe, bin ich nicht vorangekommen und bin immer unzufrieden gewesen.
Ja.
Jedes Mal, wenn ich eine krasse Entscheidung treffe, egal ob es war, ob ich mir extern jemanden eingekauft habe, egal ob ich mir neue Mitarbeiter eingestellt habe, obwohl ich ja eigentlich gar nicht so viel Arbeit hatte für die, aber trotzdem gemacht habe, um einfach weiter nach vorne mir selber den Druck aufzubauen, okay, noch mehr Arbeit ranzukarren und so weiter, bin ich immer viel weiter gekommen und viel schneller voran. Das heißt, die meisten Menschen, oder ich würde sagen, 9 von 10 Menschen, ich habe mal so ein geiles Bild gesehen. Kennst du das eine Bild, wo eine Straße ist und dann geht so eine linke Straße und einmal eine rechte Straße? 100 Menschen. 99 gehen in die Richtung und der eine geht in die Richtung. Jetzt wirst du 99 Leute haben, die dem einen sagen, nee, mach das bloß nicht. Meistens kommt der ja weiter, der mal andere Wege geht. Warum sollte man unbedingt andere Wege gehen? Wie nicht jeder dir auch in, vor allen Dingen in deinem familiären Umkreis, in deiner näheren Umgebung rät. Bei mir, Martin, war das damals so, ich habe mich mit 24 selbstständig gemacht, war immer unterwegs auf Jück. Ja, Party machen, dies und jenes, jedes Wochenende unterwegs, habe einfach gearbeitet. Irgendwann hat mein Chef genervt und dann habe ich gesagt, so, boah, kein Bock mehr. Sprech mal mit Frau, sprech mal mit Eltern, ich spreche mal mit Schwiegereltern. Und alle haben das Gleiche gesagt, hör mal, du verdienst so gutes Geld, hast so einen festen Job, mach das nicht und so weiter. So, dann habe ich mich erstmal belabern lassen, 3, 4, 5 Monate und irgendwann habe ich gesagt, kein Bock mehr, ich mach das jetzt einfach. Mach mit, mach halt nicht mit, mir egal. Das war die beste Entscheidung, die ich getätigt habe. Ja. Mit 18, als ich meine Ausbildung bei Kissel fertig gemacht habe, als Maurer, habe ich hier keinen Job gefunden. Und ich hatte so den Gedanken, okay, eigentlich bist du ja Italiener, und wieso wanderst du denn nicht aus? Und dann, ah, nee, kannst nicht machen, ich hatte hier schon eine Wohnung, Freundin, ne, jetzt meine Frau. Und dann habe ich mir gesagt, wenn ich das aber jetzt nicht mache, werde ich niemals wissen, was mich da erwartet hätte. Und ich werde in 15 Jahren immer noch dran denken, hätte ich das bloß gemacht, was wäre passiert. Jetzt habe ich es gemacht, bin dann innerhalb von 2 Wochen, habe gesagt, okay, alles verkaufen, ab nach Italien, bin mit 1.000 Euro runter. Hab dann angefangen zu arbeiten, hab bei meiner Tante gewohnt und nach 7 Monaten habe ich gemerkt, was eine Scheiße hier, habe ich keinen Bock drauf. Bin voll auf die Fresse gefallen, Schulden aufgebaut, Wohnung, Auto gekauft, alles mögliche, Möbel gekauft. Bin dann nach 12 Monaten wieder hier zurück nach Deutschland mit Schulden, mit Problemen, ja, und noch körperliche Probleme und so. Mittlerweile denke ich mir, gut, dass ich es gemacht habe.
Ja, genau.
Weil ich dadurch so viel gelernt habe. Also klar, ich habe viel Kohle verbrannt und viel Scheiße gefressen, aber nachgelagert hat mir das so viel über Menschenkenntnis gegeben. Ja, über Familie, wie sie mit dir umgehen, wie die Menschen mit dir umgehen, was passiert eigentlich, wenn die nicht so gute Zeiten sind, welche Menschen halten eigentlich zu dir. Ja. Und deswegen bin ich immer der Meinung, also bin ich halt auch gepolt, immer auf Risiko. Scheißegal, ob du weißt, was danach passiert oder nicht.
Ja, es muss so ein bisschen.
Ja, also nicht immer. Natürlich musst du gewisse Sachen abwägen, ja.
Aber Wachstum findet immer, immer außerhalb der Komfortzone statt. Immer, wenn alles gut ist und alles smooth ist, wächst du nicht. Dann verwaltest du, dann geht es vielleicht auch ordentlich voran. Aber so einen richtigen Schub ist immer ganz, ganz oft aus einer Krise, aus einem Problem heraus. So, und den Punkt, den du schon angesprochen hast, der ist halt wichtig, weil wir leben halt oder wir kommen aus einer Kultur, wo Oma, Opa, Vater, Mutter schon gesagt haben, Junge, sei gut in der Schule, schreib gute Noten, machst Abitur, Studium, sicheren Job, Doppelhaushälfte, einmal im Jahr Pauschalurlaub, Malle, Klappe zu, Affe tot, geiles Leben. Herzlichen Glückwunsch. So 9 von 10 oder 8 von 10 sind sie unterwegs. Und das ist ja auch vollkommen okay.
Ja.
Aber wenn es eine Scheibe mehr sein darf, wie eine Wursttheke, dann darfst du dir halt auch mal Gedanken machen, was anders zu machen. Du kannst nicht alles so machen wie die Masse und erwarten, dass du ein geileres Leben hast. So, bei mir war es ähnlich. Ich habe mich mit 22 selbstständig gemacht. Ich hatte ein Stipendium bei der Bank, bei einem Tag arbeiten, volles Bankgehalt, wollte Jura studieren, Mutter, Vater stolz wie Hulle auf den Bub. Und dann komme ich an und sage, ich habe keinen Bock mehr. Die gehen mir alle auf den Sender. Ich mache jetzt Vermögensberatung. Da kam Vater Beamter, Mutter öffentlicher Dienst, da kam eine kleine Druckwelle. Ja. Da sagt dann, bist du bescheuert? So, und mein Antrieb war dann zu sagen, und jetzt erst recht.
Ja.
Jetzt zeige ich es euch.
Ja.
So. Und das war die beste Entscheidung
ever. Einfach machen. Machen ist wie wollen, nur krasser. Ne? Das sage ich irgendwie in jedem Podcast. Wird das Gesetz der Schmiede? Machen ist wie wollen, nur krasser. Ja. Ich kann jedem raten, egal auf welchem Niveau man sich befindet. Ich hatte gerade auch bei der Handwerksschmiede, geht es mir sehr gut. Ich muss selber nicht mehr viel machen. Wir sind gut systematisiert, Mitarbeiter sind top, wir haben eine geile Unternehmenskultur, Mitarbeiter wollen sich entwickeln. Aber wir sind gerade so an der Grenze gestoßen, die jetzt nicht böse ist oder nicht doof ist, sondern du kannst einfach normal weiter wachsen. Aber ich wurde immer unzufriedener mit der Situation, ne? Mit mir selber. So, ja, irgendwie will ich das nächste große Ding machen. So, und dann muss ich halt eine krasse Entscheidung treffen in Bezug auf Marketing. Okay, was machen wir? So, und dann habe ich mir jetzt was Externes dazu gebucht. Jemand, der schon große Leute aufgebaut hat, was ja im sechsstelligen Bereich kostet quasi, diese Unterstützung. Aber genau das ist es, wo man sagt, okay, das ist so, das kann der nächste Boost sein, muss nicht. Wenn es nicht funktioniert, weiß ich auch, hey, dann machen wir einfach so weiter wie bisher. Aber ich muss dieses im Kopf weg haben, so, was wäre, wenn?
In dem Moment, wo du als Unternehmer in deine Idee, in den nächsten Schub sechsstellig investierst, in dem Moment boostet dich dein Unterbewusstsein jeden Tag.
Ja.
So, und wie viele Leute sind schon nicht bereit, mal irgendwie 1.000 Euro in ein Seminar zu investieren, um grundlegende Skills für ihr Business zu erwerben. Ne?
Ja.
Und das unterscheidet diejenigen, die es verkacken, von denjenigen, die es reißen.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben ja am 14.09. unseren Handwerkskongress. Da gibt es Tickets für 79 Euro. Also wirklich für nichts.
Ja.
Da gibt es so viel Input in Bezug auf Marketing, Systeme, Digitalisierung. Wir haben den Notarstahl, der über AGBs spricht, wie man sowas aufbaut. Wir haben mehrere Coaches da, auch aus dem Handwerk, die dort erzählen. Also was richtig, richtig Geiles. Und die Leute überlegen tatsächlich, ob sie dran teilnehmen oder nicht.
Ist wahrscheinlich noch Mittagessen mit drin, ne?
Ja, ja, klar. Na, da, pass auf, da ist, ohne Witz, also da ist den ganzen Tag Input drin, von 9 bis 17 Uhr. Für 79 Euro mit Mittagessen, mit Kaffeepause und am Abend ab 18 Uhr bis 12 noch eine fette Band mit Party. Jetzt sagen die, der will sich ja nur die Taschen voll machen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich zahl drauf.
Ja, natürlich.
Also für 79 Euro kriege ich da kein Essen. Mhm. Weißt du? Und den Input, den wir da geben, den kriegst du auch nicht für 79 Euro. Aber darum geht es mir ja nicht.
Allein wenn ich kommen würde, kannst du nicht bezahlen.
Ja, richtig. Deswegen bist du aber diesmal nicht da.
Zu teuer.
Nein. Am Ende geht es doch darum, dass man doch offen sein muss für neue Sachen. Du kannst ja auch da hinkommen und dir das, kann das nicht gefallen, weil ich nicht von ausgehe. Mich hat das so krass weitergebracht, als ich vor 4,5 Jahren endlich wachgeboren bin. Ich bin jetzt 39. Mit 34 bin ich das erste Mal wach geworden. So, hey, guck doch mal bei anderen, guck mal, wie die das machen. Und als ich dann, ich kann halt auch gut umsetzen. Und in den ersten 6 Monaten habe ich mir so viel Input reingeholt. Und diesen Input, der hat mich da zu jetzt hingebracht, wo ich jetzt bin. Ne? Weil viele denken immer, das ist immer so weit weg, wo manch einer steht. Aber du kannst auch sowas. Mit Durchhaltevermögen kann jeder, finde ich, ich bin der Meinung, jeder, egal wo du herkommst, egal was für ein Abschluss, egal ob du studiert hast, egal ob du ein einfacher Handwerker bist, egal ob deine Eltern Studierte waren oder einfache Fabrikarbeiter, jeder kann seine Ziele erreichen, wenn man durchhält. Das funktioniert nicht von heute auf morgen.
Nee.
Durchhaltevermögen.
Ja, und bevor ich durchhalte, muss ich auch erstmal anfangen. Also ich muss wirklich mehr haben und dann muss ich durchhalten. Was du gerade sagst, es geht ja nicht nur um den Input, den du auf so einem Schmiedetag oder egal wo kriegst, der ist brutal wichtig und Gold wert. Aber es geht auch um die Menschen, die ich da kennenlerne, um die Netzwerke, die ich stricke, um so einen Typen wie dich, der dann halt so eine Story hat, wie du sie hast und auf der Bühne steht. Das kann ja auch für ganz, ganz viele eine Inspiration sein.
Ja.
So ohne dieses ganze Wissen, was noch da dran hängt.
Ja,
das ist
ja
alles Lametta drumherum.
Ja.
Aber dieses Ganze ist halt, wer da nicht bereit ist zu investieren, ist mit einem Klammerbeutel gepudert.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns zum letzten Thema kommen. Merke ich auch immer wieder, da steht, sich selbst viel zu schlecht bezahlen.
Mhm.
Warum machen das die mal? Also ich hatte hier letzte Woche Freitag, hatte ich ein 1:1 Coaching. Mhm. Geiler Betrieb, junger Typ, 30 Mitarbeiter, Umsatz zwischen 3 und 4 Millionen Euro. Und wir haben so gesprochen über Strukturen, wie er sie jetzt implementieren soll, weil natürlich mit vielen Mitarbeitern neue Sachen reinzubringen ist etwas schwieriger, sind wir das Ganze angegangen.
Ja.
Und am Ende habe ich den gefragt, was zahlst du dir eigentlich aus? Und da hat er zu mir gesagt, 2.200 Euro netto.
Okay.
Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich dachte, wie? Ja. Ich sage, Junge, also der arbeitet irgendwie 250 Stunden im Monat.
Mhm.
Hast du mal deinen Stundenlohn ausgerechnet? Du bist ja mehr als die Hälfte im Mindest. Warum machen das die meisten?
Die sagen halt, ey, ich muss doch investieren, muss die Kohle im Unternehmen halten. Ist ja alles schön und gut. Es muss eine gesunde Basis sein. So, aber Fakt ist, ich als Unternehmer darf nicht zu sehr verheiratet sein mit meinem Unternehmen. Das ist meine Meinung und das sage ich auch vehement, auch wenn jemand schon gründet. Sondern ich sollte immer außerhalb des Unternehmens auch gucken, dass ich vermögend werde. Das nützt mir, wenn ich die Millionen in der Firma drin habe und es passiert irgendwas und es ist alles Haftungsmasse. Mhm. Also einfach meinen Kopf einschalten, gucken, wie kriege ich das, was die Firma erwirtschaftet, auch irgendwie auf die sichere Seite oder so in Strukturen gefasst, dass es halt auch safe ist, wenn es mal stürmt, wenn es mal wackelig wird. Mhm. Das ist so der erste Punkt. So, und dann muss ich halt gucken, dass ich halt auch steuerlich mal mit dem Steuerberater einfach mal drüber spreche, welches Gehalt macht denn bei welcher Konstellation wie Sinn. Aber 2200 Euro macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Das ist komplett bescheuert.
Ja. Vor allem bei den Umsätzen, ne?
Würde ich gerne mal kennenlernen, den Typen.
Also eigentlich ein super geiler Typ, wirklich geil. Geiler Betrieb. Ich war aber auch genauso geschockt wie du jetzt gerade, wo ich gesagt habe, hast du einen Knall, Junge? Also auch schon verdoppeln wäre schon viel zu wenig bei den Umsätzen, die du machst. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt fangen wir mal an, uns damit zu beschäftigen, wie kann man sowas machen und warum ist das jetzt überhaupt so? Geiler Typ, aber halt... Da fehlen halt einfach auch gewisse Skills.
Da fehlen gewisse Skills und ich kenne halt auch andere Leute, die zahlen sich halt 30.000 als Gehalt aus.
Ja, gut.
Das macht dann halt auch wenig Sinn. Also ich muss schon irgendwo so einen Sweet Spot finden, dass ich halt das irgendwie mir netto auf die private Ebene rausnehme, was ich halt auch wirklich brauche, plus Summe X, um ein bisschen was anzusparen, ein bisschen Spaß zu haben.
Ja.
Sollte aber halt auch gucken, dass ich Zahlungsströme habe, die halt irgendwo anders hinfließen, andere Unternehmungen, in die Holding hoch, wie auch immer, wo ich dann Vermögensaufbau mit betreibe. Und das ist eigentlich das, was ich meine. Vermögensaufbau aus dem Operativen der Firma raus, aber nicht in der Firma selber, sondern halt in Schwestergesellschaften, anderen Strukturen, wie auch immer.
Geil. Sehr, sehr gut. Ja, ich weiß, wir sind schon drüber, aber ist ja nicht schlimm. War super geiler Input. Danke, Martin, dass du da warst. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für alle, die jetzt sagen, ey, scheiße, was geht denn hier ab? Schreibt mir einfach bei Insta. Schreib einfach Martin mal an, wie ist seine Insta-Seite?
Martin11S.
Ja. Schaut bei Martin vorbei, super cooler Typ, hat wirklich krasses Wissen. Wir haben uns auch schon öfter unterhalten. Geiler Unternehmer, auf jeden Fall auch ein Vorbild, so in meinem näheren Umkreis, wie er das alles gemanagt hat, wo er jetzt schon ist. Ist nur 3 Jahre älter als ich. Also wirklich geil, danke Martin, dass du da warst. Jetzt gibt es aber noch eine kleine Überraschung. Wir haben hier unser Podcast-Fragenbuch. Jeder Teilnehmer, der hier sitzt, der schreibt am Ende eine Frage hier rein. Ich kenne sie selber nicht.
Okay.
Und du musst die beantworten.
Ja.
Und am Ende schreibst du eine Frage rein.
Okay. Jetzt bin ich gespannt.
Wer war denn hier? Matthias Niggerhoff. Psychologe,
ja. Den kenne ich sogar.
Ja, der saß hier letzte Woche beim Podcast. Typ, ja. Wenn heute dein bester Lebenstag wäre, nein, dein letzter, wenn heute dein letzter Lebenstag wäre, was würdest du heute noch machen?
Boah,
aber bitter.
Boah, ja, brauche ich nicht groß nachdenken. Ich fahre von nach Hause, das ist 3 Minuten von hier, setze mich in den Garten. Mach mir mit meiner Flasche, mit meiner Frau eine schöne Flasche Wein auf, hol meine Kinder und hab einen schönen Tag. Weil das ist das Allerwichtigste.
Allerwichtigste Family. Ja. Geile Antwort. Sehr geil. So, jetzt hast du die Aufgabe, hier eine Frage reinzuschreiben für den nächsten, nicht verraten. Und ich verabschiede hier unsere Gäste. Also, liebe Leute, ich hoffe, unser Handwerksschmiede Real Talk mit Martin Schwarz hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, euch mal mit uns zu unterhalten, einfach mal schreiben bei Insta, ich antworte auch selber. Wenn ihr Fragen habt, auch einfach schreiben. Wenn ihr Angst habt vor uns, gibt es auch ein Buch, was du dir runterladen kannst für 15 Euro. Wenn du Angst hast, ein Erstgespräch zu buchen, kannst du dir auch bei YouTube viel Content reinholen. Du kannst unseren Podcast hören, damit du wirklich mal checkst, dass hier keine Coachingblase ist, sondern dass hier wirklich Real Talk ist, dass hier die Handwerksschmiede ist, dass wir Handwerker da haben, auch als Coaches, die euch dabei helfen, eure Ziele zu erreichen, die ihr aber schon längst vergessen habt. Also denkt über eure Ziele nach, fokussiert, holt euch Hilfe, nicht nur von uns, sondern auch von anderen Menschen, egal von wem. Besucht Seminare, macht einfach was draus und hört auf rumzudümpeln. Liebe Grüße und ciao.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.